Ich sage schönen guten Tag.
Hallo, grüß Sie.
Ja, wie wichtig war denn diese Entscheidung jetzt für die Praxis der Anerkennung homosexueller Flüchtlinge?
Da werden wir noch warten müssen, wie das umgesetzt wird. In Deutschland interessant wird ja auch jetzt sein, wie die Fälle, die jetzt natürlich nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union zurückgehen an die Niederlande, wie die das dort umsetzen. Es wird in einigen Teilen weiterhin ein Drahtseilakt bleiben, aber es war auch eine Klarstellung. Also der EuGH hat gesagt, wo die Grenzen liegen, welche Methoden nicht angewendet werden dürfen, und das hilft schon weiter.
Der Fall in den Niederlanden war sicherlich ein Extrembeispiel, aber wie war denn die gängige Praxis bisher?
Also es gab in den vergangenen Jahren, wenn ich mal einen längeren Zeitraum betrachte, durchaus sehr absurde Methoden. Den Vogel abgeschossen hat die Tschechische Republik, wo zeitlang phallometrische Messungen durchgeführt wurde. Also man hat da den Asylantragstellern, die behaupteten, homosexuell zu sein, pornografisches Material vorgelegt und dann gemessen, ob sich bei ihnen was regt. So kann man es wohl etwas flapsig formulieren. Das ist sehr früh kritisiert worden. Anderswo war es üblich, sozusagen auch von Seiten der Asylantragsteller selbst ausführliche Gutachten vorzulegen. In Deutschland hatte das zu tun mit dem Thema, ist die Homosexualität irreversibel? Also es war eine Schrägheit der Rechtsprechung, die in Deutschland dann später aufgegeben worden ist. Und es hat dann im letzten Jahr ja bereits ein Grundsatzurteil zum Thema der Anerkennungsfähigkeit der Homosexualität gegeben vom Europäischen Gerichtshof. In den letzten Jahren scheinen aber diese merkwürdigen Praktiken in meisten Staaten etwas zurückgegangen zu sein, will ich mal vorsichtig sagen. Ich bin nicht sicher, ob ich ja den Überblick habe über diese vielen EU-Staaten, in denen das Thema eine Rolle spielt.
Und dürften durch das aktuelle Urteil eben dann auch nicht mehr zum Einsatz kommen. Wie kann man diesen Antrag überprüfen, ohne quasi in den privaten Intimbereich des Menschen einzudringen?
Also das wird sehr sensibel bleiben. Es ist nicht untersagt, sozusagen jemanden nach seiner sexuellen Einstellung und wie die sich realisiert hat, in dem Herkunftsland zum Beispiel, zu befragen. Das hat der Gerichtshof nicht untersagt. Im Gegenteil, er hat gesagt, der erste Anknüpfungspunkt ist erstmal das, was der Betroffene vorträgt. Ja, die Angaben des Betroffenen selbst. Und natürlich darf man da mit gewisse Fragen nach der Plausibilität stellen. Man kann versuchen, sozusagen sich mit möglichen Widersprüchen auseinanderzusetzen. Was klar untersagt wird vom Europäischen Gerichtshof, sind solche würdelosen Methoden wie diese phallometrischen Tests, medizinische Untersuchungen oder Pseudo-Untersuchungen mit einer glasklaren Begründung. Homosexualität ist keine Krankheit nach allgemeinem Verständnis und nach europäischem Recht. Deswegen verbieten sich solche Testverfahren. Vieles andere ist auch nicht nur ein Verstoß gegen die Menschenwürde, sondern auch ungeeignet. Also wenn Leute sozusagen, wie Sie es in der Anmoderation gesagt haben, Fotos vorlegen, die sie bei sexuellen Praktiken zeigen, dann kann man das nicht akzeptieren, in keiner Richtung, weil wenn man das als Beweismittel zulässt, setzt man die Marge so, dass man sozusagen anderen nahelegt, das wäre jetzt das Prüfungsverfahren, geht aus mehreren Gründen nicht, ist im Übrigen auch natürlich fälschbar. Also man kann natürlich ein Foto liefern, fälschen und so weiter. Also all diese Praktiken hat man untersagt. Man hat auch darauf hingewiesen beim EuGH, dass man nicht Fragen stellen sollte, die sozusagen aus dem stereotypen Verständnis von Homosexualität herkommen. Also wenn dann einer sozusagen im Kopf die Vorstellung hat, Homosexuelle könne man erkennen, indem die besonders effeminiert, besonders bekleidet oder schundenhaft oder sonst wie aussehen, dann sagt das Gericht, das ist erstens falsch und zweitens kann man sozusagen auch nicht das nicht zugrunde legen einer solchen Befragung. Man sollte auch nicht oder man darf nicht, sagt das Gericht, nach Einzelheiten sexueller Praktiken fragen. Also wenn was vorgekommen ist in EU-Staaten in der Vergangenheit gefragt worden ist, als sie von der staatlichen Seite in ihrem Herkunftsland, in ihrem Verfolgerstaat ertappt worden sind, in welcher Stellung haben sie da was gemacht? Das überschreitet eine gewisse Grenze. Also das sind so die Punkte, wo der Gerichtshof gesagt hat, soweit darf man nicht gehen. Er hat darauf hingewiesen, dass die Sexualität jedes Menschen eben einen Intimbereich berührt, wo man sehr sorgsam mit umgehen muss. Heißt aber nicht, dass man nicht sozusagen in einem Asylverfahren, wo es um dieses Thema geht, Fragen stellen darf.
Wie ist das eigentlich, da ja gerade das eben in den Herkunftsländern oft kriminalisiert wird und dadurch vielleicht auch das Schamgefühl höher ist und man das nicht gleich zur Sprache bringt im Asylverfahren, wenn man also erst später das in diesem Verfahren offenlegt, hat das dann Einfluss auf das Verfahren?
Genau, das war bisher häufig ein Problem. In Deutschland heißt das juristisch formuliert das sogenannte nachgeschobene Vorbringen. Also oft wird Asylantragstellern nicht nur im Kontext Homosexualität zur Last gelegt, dass sie am Anfang ihres Asylverfahrens nicht alles auf den Tisch gelegt haben. Das betrifft auch Folteropfer beispielsweise. Man hat große Schwierigkeiten, nachträglich Verständnis dafür zu erzeugen, dass die Personen sich erst in einem geschützten Raum offenbart haben. Trifft auch Leute mit dem Coming-out erst im Ausland und so weiter. Also hier sagt der Gerichtshof definitiv, ich zitiere die Presseerklärung, angesichts des sensiblen Charakters der Informationen, die die persönliche Sphäre einer Person, insbesondere ihre Sexualität betreffen, kann nicht daraus, dass sie zögern, intime Aspekte ihres Lebens zu offenbaren oder ihre Homosexualität nicht sofort angegeben haben, nicht geschlossen werden, dass sie unglaubwürdig ist. Also man kann nicht einfach sagen, Badge, ihr habt das nicht gleich geäußert und jetzt werdet ihr eben, ihr müsst die Folgen tragen, jetzt werdet ihr abgelehnt, ihr wart von vornherein unglaubwürdig. Also hier trägt das Gericht sozusagen den der besonderen Situation Rechnung, betrifft aber indirekt auch, so meine ich, das sind Anforderungen, die Latte wird dorthin gelegt, wo sie auch zum Beispiel für Folteropfer, für vergewaltigte Menschen oder so legen würde. Die können ja auch nicht sozusagen frei von der Leber weg über das Erlittene reden, jedenfalls nicht im Regelfall.
Eine Sachbearbeiterin, die hat mir mal im Vorgespräch etwas flapsig gesagt, 90% aller Syrer, die bei ihr Asyl beantragen würden, seien schwul. Jetzt die ganz ernste Frage, gibt es Zahlen darüber, wie viele Homosexualität als Grund angeben und auch wie viele das als falsche Angabe machen?
Nee, darüber gibt es naturgemäß keine Angaben. Es gab ältere Zahlen mal dazu, wie viele Asylanträge überhaupt dieses als tragende Begründung haben. Das liegt aber meines Wissens Jahre zurück. Ich habe keine aus jüngerer Zeit gesehen. Ich glaube, dass dieses Thema eine marginale Rolle spielt, rein quantitativ gesehen jetzt nur, im Rahmen der aktuellen Asylneuantragstellung. Es liegt ja auf der Hand, was die Fluchtmotive im Moment der meisten Menschen sind, gerade aus Syrien. Also ich sag mal, dieses Thema ist es ganz bestimmt nicht. Aber man darf natürlich nicht die Einzelfälle einfach, die es gibt, so jetzt vergessen oder runterreden. Also es war schon ein wichtiges Urteil, auch wenn es vielleicht nur einige hundert oder einige tausend Asylantragsteller betrifft. Man könnte sagen, der Wermutstropfen liegt natürlich darin, dass es auch nach dieser Rechtsprechung nicht genügt zu sagen, in meinem Land wird Homosexualität so und so bestraft und ich bin halt einfach homosexuell, sondern es wird weiterhin ein Glaubhaftigkeitsprüfungsverfahren geben und es wird in einigen Fällen weiterhin schwierig verlaufen. Also ich denke aber, gerade auch die Verbände, der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands und andere Interessenvertretungsverbände werden da ein Auge drauf haben.
Das sagt Bernd Mesowitsch. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Pro Asyl und hat mit mir über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Asylrecht Homosexueller gesprochen. Vielen Dank.
Ja, bedanke mich auch.